Der Titel der Predigt ist Prüfe den Zeitgeist an der Bibel. Warnhinweis, diese Predigt ist politisch nicht korrekt. Wir wollen uns heute etwas Zeit nehmen, unseren Zeitgeist, so wie er uns heute gegenübertritt, einmal im Licht der Bibel zu prüfen. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, dass wir zunächst einmal die Grundspielregel von Messen und Prüfen kennenlernen, soweit wir sie nicht schon kennen. Wenn man etwas messen oder etwas prüfen will, braucht man immer eine Referenz, also einen Bezug, an dem man etwas prüfen kann. Man kann nicht etwas im luftleeren Raum prüfen, sondern man muss immer sagen, ich mache eine Messung oder eine Prüfung und sage, ich beziehe mich dabei auf dieses oder jenes und dann kann ich eine Aussage machen. Also in der Physik hat man dafür jede Größe, die man messen kann, irgendeine Bezugsgröße. Und man hat in der letzten Zeit sehr darauf geachtet, dass diese Bezugsgröße möglichst etwas völlig Unwandelbares ist. Also etwas, was nicht abhängig vom Menschen ist, was nicht verändert werden kann. Das ist nicht immer so gewesen, man hat das früher in dem Maße nicht gekonnt. Also etwa, wenn ich sage, eine Länge ist 3,50 Meter, was mache ich dann? Ich beziehe mich auf die Messeinheit Meter. Und in der Schulphysik habt ihr vielleicht noch gelernt, das ist der Abstand zwischen den zwei Marken auf dem Urmeter, was in Paris aufbewahrt wird, aber das ist ein alter Hut, der ist eigentlich mehr fürs Museum. Ein Meter ist die 1.650.763,73-fache Länge der Wellenlänge des zinnoberroten Lichts der Krypton-Gasentladungslampe. Hört sich kompliziert an. Aber bei dieser Umstellung des Bezugs für einen Meter, man hat das in vielen anderen Dingen auch getan, also auch bei der Zeitmessung ist das so. Ich nehme hier nur das Beispiel, weil man sich unter einem Meter was vorstellen kann. Da ist etwas Wesentliches passiert. Diesen Urmeter, das haben Menschen gemacht und haben da diese Marken eingraviert. Und der Urmeter, da hat man sich zwar sehr gemüht, dass der mit der Temperatur sich nicht so sehr verändert, aber ein bisschen tut das doch. Na, Menschenwerk halt. Und in Bezug auf diese Wellenlänge des Lichts, 606 Nanometer, ist ein Bezug auf etwas Unwandelbares, was wir Menschen nicht in der Hand haben. Die Wellenlänge dieses Lichts wurde schon bei der Schöpfung festgelegt. Sie ist praktisch basierend auf den Grundbausteinen dieses Universums. Und ratet mal, wer das festgelegt hat. Eben kein Menschenwerk. Und interessanterweise bezieht sich die Physik, wobei sie sich, glaube ich, gar nicht dieses großen Wandels bewusst ist, jetzt auf etwas, was nicht in der Hand der Menschen ist, was unmittelbar und unwandelbar festliegt. Also wenn wir wirklich zuverlässig und genau messen wollen, geht das nur, wenn wir einen Bezug haben, der sozusagen endgültig, unwandelbar festliegt. Sonst messen wir dies und das und meistens kommt raus irgendwelcher Mist. Die richtige Referenz, um den jeweiligen Zeitgeist zu prüfen, ist die Bibel. Sie ist uns von Gott gegeben und hat sich immer als zuverlässig erwiesen. Wir lesen mal Apostelgeschichte 17. Da steht etwas sehr Interessantes. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Und jetzt kommt's, forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Paulus ist gekommen, erzählt ihnen was Neues. Die Leute sind offen, sind aufmerksam, aber sie nehmen das nicht einfach so an, sondern sie prüfen es an der Schrift, ob das denn richtig ist, was der Paulus da erzählt, ob das übereinstimmt mit dem, was wir in der Schrift finden. Ein Prinzip, das wir Christen auch alle in der heutigen Zeit anwenden sollten, im Lichte der Bibel kannst du den Feind ziemlich schnell erkennen. In der eigenen Erleuchtung geht das meistens nicht so sicher. Lieblingsformulierung des Feindes, sollte Gott gesagt haben? Wie willst du wissen, was Gott gesagt hat, wenn du deine Bibel nicht kennst? Wenn du deine Bibel kennst und der Kerle kommt an und will dir irgendwas vorlügen, dann merkst du das gleich, weil du siehst, es stimmt ja nicht mit dem überein, was in der Schrift steht. Unser eigener Verstand schützt uns nicht vor Irrtum. Das ist ein schlimmer Irrtum der Menschheit überhaupt, dass sie immer wieder glaubt, dass der eigene Verstand sie vor Irrtum schützt. Wenn man mal durch die Zeiten guckt, was da alles gelehrt und propagiert worden ist und wie viel davon falsch war, immer wieder revidiert werden musste, unser Verstand schützt uns nicht. Der Feind will uns auch heute noch verführen, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Was sagt uns die Bibel dazu? Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle, die danach leben, sind klug. Sein Ruhm hat Bestand für immer. Eigentlich ganz einfach, nicht? Kann jeder verstehen, ist nichts Kompliziertes. Da drängt sich die Frage auf, was ist denn mit denen, die die Furcht des Herrn nicht haben? Ich denke, das ist der Anfang aller Narrheit. Der Mangel an Furcht des Herrn führt uns mit Sicherheit in die Irre. Kann man immer wieder beobachten. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Man kann in der Bibel noch viel mehr Stellen finden. Achte mal darauf, wie Jesus argumentiert hat, als er vom Feind angegriffen wurde. Die Versuchung Jesu nach seiner Fastenzeit. Was hat er da immer gesagt? Der Teufel kam mit allen möglichen Vorschlägen. Und was hat Jesus immer gesagt? Er hat gesagt, es steht geschrieben. Und dann kam es. Und was hat der Teufel gemacht? Hat er gesagt, ach, das ist doch wurscht, was da geschrieben steht? Nee. Hat er immer anerkannt. Er hat sich immer geschlagen gegeben. Der Feind weiß sehr viel besser, dass das Wort, was wir in der Schrift haben, es steht geschrieben, das Wort Gottes ist, als mancher Theologe heute. Jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, Zeitgeist zu beurteilen. Es geht darum, unseren eigenen Zeitgeist zu beurteilen, weil wir in unserer Zeit leben. Aber ich will mal sozusagen eine gymnastische Lockerungsübung vorher machen, indem wir mal zwei andere Zeitgeiste beurteilen, die schon hinter uns liegen und von denen wir das relativ leicht können. Weil man sozusagen von hinten drauf guckt, dann kann man es ja gut sehen alles, nicht? Zeitgeist vergangener Zeiten kann man immer leichter beurteilen als den eigenen, in dem man drin steckt. Sehen wir uns mal den Zeitgeist an, der in Deutschland vom Ende der 20er Jahre bis zum Anfang der 40er geherrscht hat. Der war geprägt vom Nationalsozialismus. Und wenn man heute Leute spricht, die diese Zeit bewusst erlebt haben, da gibt es ja noch einige von, dann sagen die einem immer, zu Anfang konnte man das nicht erkennen. Das sah alles gut aus. Da waren plötzlich die Arbeitslosen von der Straße und die Reparationen wurden nicht mehr gezahlt und es ging wieder aufwärts in Deutschland. Man konnte das nicht erkennen. Im Parteiprogramm hatten sie sogar drin positives Christentum. Und dass die Nazis unter positiv was anderes verstanden, als die Bibel das tut, das stand ja nicht dran. Also insofern, von daher war das vielleicht noch gar nicht so leicht zu erkennen. Aber wenn man drauf guckt im Licht der Bibel, dann ist es gar nicht schwer. Und dann war es auch ganz zu Anfang zu erkennen, auch als es noch äußerlich gut aussah. Erstens, wie war das mit der Furcht des Herrn? Habe ich gerade gesagt, im Parteiprogramm stand das positive Christentum noch drin. Aber die verstanden was anderes unter positiv. Und sehr leicht zu erkennen war, dass die Nazis germanische Götter anbeteten. Und das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Das ist Abgötterei, das ist eine Gräuelsünde. Das konnte man gleich sehen. Da musste man nicht lange warten. Der zweite Anhaltspunkt, übrigens Mangel der Furcht des Herrn, auch hier war jetzt wieder die Voraussetzung für den Anfang der Narrheit gegeben. Zweiter Anhaltspunkt, die Rassentheorie. Die haben sie ja auch ganz früh verzapft, da musste man nicht lange warten. Der Gedanke kommt aus dem Darwinismus, aus der Evolutionslehre. Alle Lebewesen sind nach dieser Lehre Ich betone, dass ich hier nicht anhänge. Alle Lebewesen sind der Evolution unterworfen. Das heißt, sie befinden sich in einer ständigen Entwicklung zum Höheren. Und die zurzeit oberste Stufe dieser höchsten Entwicklung, das sind also die Menschen. Die Menschen sind so eine Art hochentwickeltes Tier. Die Lebewesen sind unterschiedlich weit entwickelt. Es gibt sehr primitive Pflanzen und Tiere und es gibt hochentwickelte Pflanzen und Tiere. Und natürlich, wenn das so ist und wenn der Mensch auch nur ein hochentwickeltes Tier ist, dann ist doch klar, dass auch die Menschen verschieden hochentwickelt sind. Da haben wir es dann. Da gibt es dann die Untermenschen und die Herrenmenschen. Das ist eine ganz konsequente, logische Folge aus der Evolutionslehre. Die Evolutionstheorie lehrt uns aber noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass das Überleben des jeweils Stärksten eine wesentliche Triebfeder der Entwicklung ist. Habt ihr alle schon mal gehört, nicht? Genau so haben die Nazis die Vernichtung lebensunwerten Lebens begründet. Nicht? Denn wenn das Stärkere ja die Triebfeder für die weitere Entwicklung ist, dann muss folgerichtig das Schwache untergehen. Mal sehen, wenn man das weiter ausspinnt, das ist ja eine durchaus logische Kette, nicht? Das ist das Erschreckende daran, dass das logisch ist. Wenn man mal von falschen Voraussetzungen ausgeht und ab dann logisch denkt, wird mit Sicherheit was Falsches rauskommen. Und damit wir uns dieser logischen Kette nicht weiter anvertrauen, die wird nämlich im Arsch sträuben, da je weiter man sie ausspinnt, da wollen wir uns etwas erholen, indem wir mal lesen, was die Bibel dazu sagt. 1. Mose 2. Vers 7, da formte Yahweh, Gott, den Menschen, er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht, so wurde der Mensch ein lebendes Wesen oder eine lebende Seele, je nachdem, wie man das übersetzt. An dieser Stelle ist die Schöpfung der Pflanzen und Tiere längst vollendet, der siebte Tag. Entschuldigung, der sechste Tag, der siebte Tag, der ruhte Gott. Der Mensch ist kein hochentwickeltes Tier nach der Aussage der Bibel, sondern eine völlig eigene Schöpfung. Es steht auch nirgendwo in der Bibel, dass Gott seinen Atem, seinen Geist den Tieren einhauchte. Und dann ist natürlich auch klar, dass diese ganze Rassentheorie vom Feind ist und nicht von Gott. Denn natürlich, wenn Gott einen Menschen schuf und ihm seinen eigenen Geist einhauchte und einen Menschen schuf nach seinem Ebenbild, wir lesen das 1. Mose 5, als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. Und diese Geschichte, die steht noch mindestens 7-mal in der Bibel drin, genau diese Sache. Ob es noch öfter ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es gestern auf die Schnelle insgesamt 8-mal gefunden. Also wichtig. Der Mensch ist kein hochentwickeltes Tier, sondern nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und Gott schuf keine Untermenschen nach seinem Bilde. Absurd. Bereits an dieser Stelle kann man erkennen, dass die nationalsozialistische Rassentheorie vom Feind war. Und wenn sie noch so gut logisch begründet wurde. Dritter Anhaltspunkt, die Judenverfolgung. Spätestens jetzt hätte bei allen Christen die Alarmglocke schellen müssen. Die Juden sind das Volk Gottes. Und wer verfolgt die systematisch? Der Satan. Wer seine Bibel kannte, konnte sofort erkennen, wes Geisteskind der Nationalsozialismus war. Es hat solche Menschen gegeben. Leider zu wenig. Und dann kam natürlich auch in der Kritik, nicht die nächste Generation hat dann ja viel Kritik über der Betreffenden ausgegossen. Warum hat denn keiner was gesagt? Galater 6, Luther, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wie falsch es war, konnte man auch daran sehen, was sie ernten mussten, als es mit ihnen geendet ist. Hitler hat sich im Führerbunker erschossen, Goebbels hat dort alle seine Kinder vergiftet und dann sich und seine Frau erschossen. Himmler hat sich vergiftet, Göring ist in Nürnberg aufgehängt worden. Und ganz Deutschland lag in Schutt und Asche, so sehr, dass keiner mehr ernsthaft geglaubt hat, dass dieses Volk nochmal auf die Beine kommt. Es ist heute sehr üblich, auf diese Zeit und ihre Menschen mit Fingern zu zeigen. Das ist geradezu Mode. Das hilft uns aber nicht weiter. Wir sollten sehen, was haben die falsch gemacht, das sollen wir schon sehen. und uns dann die Frage stellen, peinlich, peinlich, was machen wir falsch? Zweites Beispiel ist der Kommunismus. Auch ihn kann jeder sofort entlarven, der die Bibel kennt. Wenn man die Bibel nicht kennt, kann man darauf genauso leicht reinfallen wie auf den Nationalsozialismus. Oberflächlich hört sich das doch zunächst gut an, nicht? Die wollen die kleinen Leute, dass es denen besser geht, und sie wollen es auf der Welt schön einrichten, große technische Entwicklungen machen, allen soll es gut gehen oder fast allen. Erster Anhaltspunkt, wie sieht es mit der Furcht des Herrn aus? Sie sind Atheisten. Sie verspotten den Herrn, sie verfolgen Christen bis aufs Blut. Die Voraussetzungen für alle Narrheit sind gegeben. Auch wenn das erst oberflächlich ganz gut aussieht, den armen Leuten helfen, das wollte Jesus doch auch. Das ist doch so etwas Ähnliches wie das Christentum, habe ich schon mal gehört. Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Wenn ein Christ einem Armen hilft, was macht er dann? Dann fasst er in die eigene Tasche. Und Lenin hat mal gesagt, man muss den Reichen etwas wegnehmen, wenn man den Armen etwas geben will. Auf die Idee, dass er in die eigene Tasche fassen könnte, kommt er gar nicht. Das hört sich so ein bisschen an wie wegnehmen ist seliger als geben oder so ähnlich. Aus wessen Reich kommt denn das? Nochmal Lenin, man muss Eier zerschlagen, wenn man Omelette machen will. Will sagen, man muss eben auch Menschen totschlagen, wenn man dem Sozialismus zum Sieg helfen will. Das haben die dann auch reichlich gemacht. Es sind heute schon über 250 Millionen Tote, die auf Kosten des aufs Konto des Kommunismus gehen. Und sie sind noch nicht fertig damit. Denkt mal an Nordkorea und an China. Typisch für alle Ideologien, die auf diesem Ast des faulen Baumes wachsen, ist, dass sie alle sagen, man müsste erst mal das Alte gründlich zerstören, was natürlich viel Tote und viel Leid und viel Elend hervorruft, aber das sei nötig, um am Ende etwas Gutes zu schaffen. Wie irrsinnig ist denn das? Lauter böse Taten sollen etwas Gutes hervorbringen. Gott sieht das anders. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Auch hier die Frage, wie ist es mit ihnen geendet? Bei einigen kann man das ja schon sehen. Lenin, einer der großen Vordenker des Kommunismus, hat wohl nicht mehr zu Jesus gefunden. Er starb in geistiger Umnachtung und hat in den Tagen vor seinem Tode Tische und Stühle auf Knien rutschend um Vergebung angefleht. Nach dem Mauerfall konnte man die Länder ja anschauen, die mit dem Kommunismus beglückt gewesen waren. Sie waren wirtschaftlich ausnahmslos am Ende und in der Substanz zerstört und die Menschen mit einer gottlosen Ideologie vollgestopft. Auch hier ist es wieder leicht, mit Fingern zu zeigen. Aber wer da glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Der dritte Teil ist eine Beleuchtung des heutigen Zeitgeistes im Licht der Bibel. Das gäbe Stoff für 3 Abendveranstaltungen. Ich möchte aber hier nur einige wenige Punkte herausgreifen, damit wir nicht zeitlich völlig aus dem Ruder geraten. Wie steht es mit der Furcht des Herrn? Gott kommt in der europäischen Verfassung jedenfalls nicht vor. Man hat diese Verfassung schnell durchgewunken. Die meisten Menschen in Europa sind überhaupt nicht gefragt worden. Unser heutiger Zeitgeist ist stark vom Humanismus geprägt. Ist das was Gutes? Das hört sich doch zunächst gar nicht schlecht an. Etwa die Vorstellung von Toleranz und Zwischenmenschlichkeit. Etwa, dass der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Etwa, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Aber da fängt es eben schon an. Wenn der Mensch das Maß der Dinge ist, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, das geht so weit, dass im Existenzialismus, einer modernen Ausprägung des Humanismus, behauptet wird, dass die Welt an sich noch gar keinen Sinn hat, sondern ihren Sinn erst durch den Menschen empfängt. Was hatte doch der Satan ganz zu Anfang gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Der Humanismus leugnet Gott, denn wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, ist für Gott kein Platz mehr. In der europäischen Verfassung war ja für Gott auch kein Platz mehr. Ganz oben steht die Toleranz. Das sieht doch zunächst mal wieder gut aus. Das ist doch schön, wenn einem nicht überall Vorschriften gemacht werden. Das ist doch gut, wenn man sein Leben selber gestalten kann und nicht schon als Halbwüchsiger zu den jungen Pionieren oder in die HJ muss. Ist doch gut, nicht? Da kann man leicht übersehen, dass Toleranz an sich noch kein Wert ist. Toleranz ist gut, wenn etwas Gutes toleriert wird. Zumindest bei Mord und Totschlag würde es doch aufhören. Erster Anhalt, Anhaltspunkt. Der heutige Zeitgeist ist genauso gottlos wie der der vorhergenannten Ideologien. Das können wir sehr gut beobachten an der verbreiteten Blasphemie in den Medien, an der Blasphemie im modernen Theater, die ist kaum noch zu überbieten, an der Blasphemie in satirischen Publikationen. Zweiter Anhaltspunkt ist die Esoterik. Östliche Religionen breiten sich in ganz Europa aus. Es wird alles für wahr gehalten, so skurril es auch sein mag, solange es nur nicht in der Bibel steht. Selbst gestandene Manager gehen zum Wahrsager. Also Leute, die große Unternehmen führen. Teile der Esoterik stecken tief im Okkultismus. Mit Büchern und Filmen, die okkultes Material verbreiten, werden Riesengewinne gemacht. Das offizielle Zeichen der Friedensbewegung ist ein altes, okkultes Zeichen, was bei Satans Anbetung verwendet wurde und was das auf den Kopf gestellte Christuskreuz darstellt. Toller Frieden, der von da kommt. Jesaja 2, Vers 6. Aber du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen. Denn sie treiben Wahrsagerei wie die im Osten und sind Zeichendeuter wie die Philister und hängen sich an die Kinder der Fremden. Ihr Land ist voll Gold, voll Silber und Gold und ihre Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll Rosse und ihrer Wagen ist kein Ende. Kommt uns das vielleicht irgendwie bekannt vor? Dritter Anhaltspunkt ist die Ökobewegung. Oberflächlich sieht die ganz prima aus. Es ist ja schließlich richtig, dass man die Böden lebendig erhalten muss und wenn sie auf Dauer etwas tragen wollen, allemal. Es ist ja richtig, dass Massentierhaltung auf die Dauer zu kranken Menschen führt. Ich selber habe als Hobby jahrzehntelang meinen Garten biologisch bewirtschaftet, wohlgemerkt biologisch, nicht ideologisch. Achtet mal auf die Sprüche, die in der Ökoszene gekloppt werden. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ja, was ist das denn? Haben unsere Kinder die Erde geschaffen? Auch in dieser Ideologie taucht wieder die von Darwin übernommene Lehre auf, dass Menschen lediglich hochentwickelte Tiere sind und Tiere deswegen Menschen gleichberechtigt sind. Nicht? Da kommt der Wunsch her, den Tierschutz in der Verfassung zu verankern. Und das führt zum Schutz, wir stehen unter Naturschutz, von Tieren, die Menschen töten. Gleichzeitig aber, so gut Mensch sind wir dann doch wieder nicht, wird die Abtreibung ungeborener Kinder von der Ökoszene vehement verteidigt. In Deutschland sind das jedes Jahr in etwa 100.000, die Dunkelziffer nicht gerechnet. 100.000 ist eine Zahl, die wir uns schlecht vorstellen können. Ich habe es mal umgerechnet. Jeden Tag 274. Das ist eine ganze Schule voll. Der gleiche Verein tut sich besonders hervor mit der Durchsetzung der Ideen des Gender Mainstream bereits in den Kindertagesstätten und Grundschulen. Aus welchem Reich kommt denn das? Achtet mal darauf, die Ökobewegung hat sehr starke ideologische Züge angenommen, teilweise sogar Charakteristika einer Ersatzreligion. Da ließe sich noch eine ganze Menge mehr dazu sagen, das soll aber heute nicht zu lange werden. Aber achtet mal auf den Verein, was der so alles von sich gibt und vergleicht das mal mit dem, was in der Bibel steht. Dann werdet ihr sehen, wes Geisteskind die sind. Vierter Anhaltspunkt, wir kommen langsam zu den dolleren Sachen, die Rechtfertigung des Bösen. Jesaja 5, Vers 20. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus süß sauer machen. In diesem Licht ist es nicht schwer zu beurteilen, was von dem sogenannten Gender Mainstream zu halten ist. Einige Beispiele sollen das mal verdeutlichen. 3. Mose 18, 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und für alle, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, das zu verstehen, steht es in 3. Mose 20, 13 nochmal etwas deutlicher drin. Kommt auch im Neuen Testament noch vor, nicht als dass einer meint, dass das Alte Testament nur ist. Die Sache an sich ist dabei gar nicht mal so furchtbar, das hat es immer gegeben. Wenn es besonders hervortrat, ist es immer ein Zeichen einer untergehenden Kultur gewesen. Ich denke, dass es das auch heute ist. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob solche Dinge im Verborgenen geschehen oder selbstbewusst öffentlich zur Schau getragen werden. Jesaja 3, 9. Ihrer Sünde rühmen sie sich, wie die Leute in Sodom, und verbergen sie nicht. Weh ihnen, denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Beispiele. Love Parade, Christopher Street Day. Christen, wenn sie denn welche sind, sind das Licht der Welt und das Salz der Erde, auch eine Orientierungshilfe für andere. Das ist nämlich mit Licht der Welt und Salz der Erde gemeint. Wenn es inzwischen vorkommt, dass in traditionellen Kirchen homosexuelle Paare gesegnet werden, dann fällt das genau unter Jesaja 5, Vers 20. Und obendrein, und das ist fast noch schlimmer, ist auch hier noch das Salz der Erde taub geworden. Jesus hat dazu gesagt, es ist dann nicht mehr wert, als dass man es rausschmeißt auf die Straße und lässt es die Leute zertrampeln. Es steht geschrieben, weh denen, die Böses gut nennen und aus Finsternis Licht machen. Auch was den heutigen Zeitgeist betrifft, müssen wir uns die Frage stellen, wie wird es mit uns enden? Galater 6, Vers 7, ich zitiere ihn nochmal. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und was sagen dann die Leute, wenn die Ernte eingefahren werden muss? Wie kann Gott sowas zulassen? Ich wundere mich, wie lange Gott schon zusieht. Dadurch, dass wir uns von Gott abwenden und Sünde tun, räumen wir den finsteren Mächten legale Rechte ein, auf uns zuzugreifen. Sie werden nicht lange darauf warten, dieser Einladung nachzukommen. Und wenn sich unser Volk jetzt schon viele Jahrzehnte von Gott abwendet, müssen wir uns dann wundern, wenn sich Gott von uns abwendet? Was bedeutet das nun alles praktisch für uns? Das Erste ist natürlich, dass wir auf diesem Weg nicht mitgehen. Ich gehe davon aus, dass das für uns selbstverständlich ist. Man könnte sich jetzt leicht an dieser Stelle zufrieden geben und sagen, naja, draußen ist die böse Welt, was kümmert's uns? Wir gehen dabei nicht mit und machen die Kirchentüre zu. Ich glaube nicht, dass Gott das so haben will. Wir sollten auch im Auge behalten, wir dienen einem mächtigen Gott. Deswegen brauchen wir uns vor dem Zeitgeist nicht zu ducken, sondern können sagen, was Sache ist. Das kann man auf durchaus unterschiedliche Weise tun. Man muss sich deswegen nicht auf eine Obstkiste an die Straßenecke stellen und eine Predigt halten. Aber auf keinen Fall dürfen wir kneifen, wenn die Rede drauf kommt. Und im Übrigen habe ich noch ein paar Vorschläge. Achte mal darauf, was in deiner Fernsehprogrammzeitung so noch alles drinsteht. Sind das Dinge, die offensichtlich im Widerspruch zum Wort Gottes stehen? Dann bestell sie ab. Wenn man dich fragt, und man wird dich fragen, um die Abonnenten sind sie sehr besorgt, da geht es nämlich ans Geldtäschchen. Wenn man dich fragt, warum du abbestellt hast, sag es ihnen, frech ins Gesicht. Das Gleiche könntest du mit deiner Tageszeitung tun. Sie werden dich fragen. Sag's ihnen. Du kannst ohne weiteres andere gute Sachen bestellen. Guck mal bei Gerd Medien, Liebe TV, ERF oder vielen, vielen, vielen anderen. Man muss diesen Mist nicht lesen. Wenn das Fernsehprogramm läuft und offensichtlich blasphemische Aussagen gemacht werden, dann schalte das Ding doch einfach sofort ab. Wenn das Fernsehprogramm läuft und offensichtlich Sünde verherrlicht wird, schalte die Kiste doch ab. Besuche nicht Kinoprogramme, die offen Sünde verherrlichen oder im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Wenn du das doch tust, werden die Menschen, die dich kennen, sagen, der geht da doch auch hin. Also kann es nicht so schlimm sein. Wähle nie eine Partei, die Dinge propagiert, die im offensichtlichen Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Ich weiß, dass dann wenig übrig bleibt. Entferne alle Bücher aus deinem Haus, die Sünde verherrlichen oder Inhalte haben, die im offensichtlichen Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Kann durchaus Weltliteratur sein. Entferne alle Gegenstände aus deinem Haus, die das sogenannte Friedenszeichen tragen. Entferne alle Gegenstände aus Haus und Garten, die im Zusammenhang mit heidnischen Religionen oder heidnischen Kulten stehen. Haben wir sowas überhaupt? Geh mal in den Gartenmarkt, wie viele Buddhas da rumstehen. Ein Christ kann sich nicht eine Buddha-Figur in seinen Garten stellen. Ein Christ kann sein Haus und Garten nicht von thailändischen Scheusalen bewachen lassen. Schau mal in deinem Haus nach, was du so alles an Mitbringseln aus deinem Urlaub dort aufgestellt hast. Manche Leute haben das gar nicht gemerkt, was das für Sachen sind, und die sollten dann besser mal durch den Kamin. Man kann diese Liste sicher noch verlängern. Deiner eigenen Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Nun könnte man sagen, wir in unseren christlichen Gemeinden, wir machen das ja nicht, wir gehen da nicht mit, wir ziehen uns zurück, wie hat man es in der Nazizeit genannt, die innere Emigration. So nach der Devise, die Welt wird schon sehen, was sie davon hat. Gott möchte das so nicht. Er möchte nicht, dass die Sünder zugrunde gehen, sondern er hat seinen Sohn gesandt, damit die Sünder gerettet werden können. Und deswegen können wir uns auch nicht zurückziehen. Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Wegen zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das ist eine sehr ernste Aufforderung an uns. Achte mal darauf, welchen Stellenwert dieser Verpflichtung Gott zumisst, dass du warnen musst, wenn Sünde geschieht. Gott sagt, das kommt einem Mord gleich. Er sagt, ich will sein Blut von deiner Hand fordern. Wir brauchen auch nicht zu kneifen. Wir dienen einem mächtigen Gott, wenn wir Jesus folgen und uns nicht von der Wahrheit Gottes abbringen lassen, sind wir das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Jesaja 60, Vers 1 folgende. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das ist ein Wort, was? Wenn wir das mit Jesus und unserer Beziehung zu ihm wirklich ernst nehmen, dann werden wir Licht, weil sein Licht kommt. Und dann geht die Herrlichkeit des Herrn über uns auf. Menschen werden auch dieses Mal die Probleme nicht lösen können. Aber unser himmlischer Vater ist der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde. Wir dürfen zu ihm kommen und ihn bitten. Des gerechten Gebet vermag viel. Machen wir davon reichlich Gebrauch. Ist das nicht ein bisschen naiv? Wir stehen da vor einem Berg von Problemen. Der Musterknabe in der Wirtschaft, die Bundesrepublik Deutschland, hat 2 Billionen Euro Schulden. Das sind schon die dollsten. Normalerweise müsste ein Privatmann, wenn er in dieser Relation zu seinem Besitz Schulden hat, Konkurs anmelden. Und da sollen wir glauben, dass wir mit Beten da irgendwas bessern können? Vor dieser Flut von Gottlosigkeit, die sich in den Medien ergießt, glauben wir, dass wir mit dem Gebet was ändern können? Das war die Stimme des Feindes, ne? Ich will euch mal ein Beispiel aus der Vergangenheit zitieren. Mitte der 70er Jahre gab es in der damaligen Sowjetunion etwa 80 Millionen Christen, die keine eigene Bibel hatten. Mitte der 70er Jahre war das ein Betonkommunismus, wie er schlimmer nicht sein konnte. Und Bibeln konnte man in der Sowjetunion nicht legal drucken, nicht legal verteilen. Und da ist auf einer Sitzung von den Leuten von Open Doors, von einem Regionalleiter vorgeschlagen worden, 7 Millionen Bibeln auf den Weg in die Sowjetunion zu bringen. Das wäre zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, 7 Millionen Bibeln für 80 Millionen, die sie haben wollen. Und da kam dem Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors, spontan ein Gedanke, den er äußerte, indem er sagte, bevor wir an 7 Millionen Bibeln denken, sollten wir erst mal 7 Jahre beten. Ist das nicht naiv? Das haben sie dann gemacht. Man startete eine Gebetskette, an der tausende Christen weltweit teilnahmen. Es wurde 24 Stunden am Tag gebetet. Nach 2 Jahren setzte Tauwetter im Betonkommunismus ein in der Sowjetunion. Nach 7 Jahren brach die Sowjetunion zusammen. Es ist nicht naiv, an die Macht des Gebetes zu glauben. Es hätte niemand gewagt, die Sowjetunion militärisch anzugreifen, atomar bis an die Zähne bewaffnet, mit mehr Panzern als jede Armee dieser Welt. Aber mit Gebet hat man sie weggekriegt. Zum Schluss muss noch eine Lösung für den heutigen Zeitgeist, für die heutige Zeit her. Und die heißt Fürbitte. Glauben wir ja nicht, dass Menschen die Probleme, die wir inzwischen haben, noch lösen können. Glaubt ja keiner. Brauchen wir gar nicht zu versuchen. Die Gemeinde muss dahin kommen, regelmäßig für unser Volk und unsere Regierung zu beten. Wir müssen unseren himmlischen Vater regelmäßig darum bitten, dass er sich erbarmt, trotz aller Sünde unserer Zeit und den Menschen in unserem Land, in Europa und der übrigen Welt Erkenntnis schenkt, damit sie erkennen können, wo sie wirklich stehen, dass sie keine Gutmenschen sind. Denn nur wenn sie Buße tun und sich Jesus zuwenden, können sie gerettet werden. Ich glaube, es ist nicht mehr viel Zeit. Und wenn unser Volk nicht umkehrt und Buße tut, wird es die Ernte einfahren müssen, die der Saat entspricht. Wir müssen dem Feind im Namen Jesu entgegentreten und ihn zurückweisen. Wie geht das praktisch? Immer wenn du über, das ist jetzt mal ein sehr praktischer Tipp und Hinweis, beherzigt ihn bitte, der würde viel bringen. Immer wenn du über Politik oder die Politiker schimpfen möchtest, tu es nicht, sondern bete für sie. Wenn wir aus unserer Gemeinde, jeder für sich, das wirklich immer tun würde, würde eine Menge Gebet zusammenkommen. Ich möchte euch einladen, dass wir damit gleich beginnen und bitte euch, soweit ihr könnt, dazu aufzustehen. Lasst uns jetzt das Gebet, was wir in der Projektion sehen, gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu Christi und bringen dir die ganze Not unseres Volkes vor deinen Thron. Wir tun nun stellvertretend Buße für die Sünde unseres Volkes und bitten dich im Namen Jesu um Vergebung. Gib uns Politiker und andere Führungspersönlichkeiten, die deinen Namen fürchten. Halte Personen, die deinen Namen verachten, aus führenden Stellungen und den Medien fern. Gieße deinen Heiligen Geist über dieses Land aus, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gib uns mehr Menschen, die dein Wort verkündigen. Gieße deinen Heiligen Geist auf die Großkirchen, dass sie deine Wahrheit erkennen. Wir treten jetzt dem Feind und seinen Scharen, die unser Land gefangen halten, im Namen Jesu Christi entgegen und weisen sie zurück. Vater im Himmel, rüste deine Gemeinde zu, dass sie den Werken des Feindes noch viel wirksamer entgegentreten kann. In Jesu Namen. Amen.